Wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt und einen gesunden Lebensstil pflegen möchtet, dann hört euch diesen Podcast auf jeden Fall an. Ich spreche mit Mirko Burger. Mirko ist Natural Bodybuilder und ist Pro Natural Olympia Champion, Pro Natural Universe und World Champion, European Champion und fünfmaliger deutscher Champion im Natural Bodybuilding. Der Mann weiß also, wie man Muskulatur aufbaut. Wir sprechen über generell naturales Bodybuilding. Wir sprechen über seinen Trainingsplan, wie er trainiert, wie er seine Athleten trainiert, wie viel Wiederholung er macht, wie viele Sätze, mit welcher Intensität, ob er splittet oder nicht. Wir sprechen über den Bereich Ernährung, wie er sich ernährt, ob er Kalorien trackt, wie viel Eiweiß er benötigt, was für Eiweißquellen er bevorzugt, wie viel Kohlenhydrate er isst und mit welchen Quellen, wie das seine Verdauung mitmacht. Wir sprechen aber auch über den Wettkampf an sich, was passiert in den letzten Tagen vor so einem Wettkampf und natürlich über das große Thema Disziplin, wie schafft man das, sowas überhaupt durchzuhalten. Das und viel, viel mehr. Heute alles im Podcast. Viel Spaß dabei. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega 3 Arctis, entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, mein Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Hallo Mirko, erklär doch vielleicht erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Unterschied zwischen Bodybuilding und Natural Bodybuilding.
Hallo Dominik. Ja, Natural Bodybuilding ist Bodybuilding im ursprünglichen Sinn. Das heißt, den Natural Bodybuilding, so wie es wir hier in Deutschland sagen, dient vor allem der Sport als Gesundheitsversicherung. Also ich sehe das auch immer so. Mein Leitsatz ist, das Wertvollste, was du besitzt, ist ein gesunder und leistungsfähiger Körper. Und darauf basiert letztendlich das ganze Training, die Ernährung, der Lifestyle und alles, was da sonst noch dazu gehört. Und zum klassischen Bodybuilding, wie wir es von dem im Wettkampfbereich kennen, ist es noch so, dass wir uns natürlich stark davon abgrenzen, leistungssteigernde Substanzen zu nehmen. Da achten wir sehr drauf. Und bei uns in Deutschland, bei unserem Natural Bodybuilding Verband, in dem ich tätig bin, wird es auch sehr, sehr akribisch kontrolliert nach den Richtlinien der World Anti-Doping Agency.
Das heißt, man kann sich richtig vorstellen, dass bevor du dann in irgendwelche Wettkämpfe gehst, dann da auch stichprobenartig, wie beispielsweise auch bei Olympia und Co. geprüft wird durch Blutentnahmen, durch Haarproben oder dergleichen?
Korrekt. Wie gesagt, das sind wir in Deutschland, möchte ich fast behaupten, weltweit Vorreiter. Das ist natürlich auch eine sehr kostspielige Sache, da wir ein Verein sind letztendlich und nicht staatlich unterstützt werden. Gibt es aber bei uns in Deutschland Out-of-Season-Tests, das heißt Trainingskontrollen, wie bei Olympiathleten, bei Fußballprofis und so weiter, muss man zu jeder Tages- und Nachtzeit damit rechnen, dass der Dopingkontrolleur zu Hause bei der Arbeit oder im Fitnessstudio steht und dann auch außerhalb der Wettkampfsaison Tests genommen werden, Haare, Blut, Urinproben. Wie gesagt, eine sehr, sehr wertvolle Sache in diesem Bereich und da grenzen wir uns schon von einigen anderen Ländern auch ab.
Das ist ja insofern interessant. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre international vergleichbar, weil man ja versucht, wahrscheinlich auch auf der internationalen Bühne dann irgendwo ein gleiches Level zu haben. Das heißt, wir sind in Deutschland da einfach ein bisschen stringenter als unter anderem dann auch in anderen Ländern.
Korrekt, genau. Wie gesagt, man ist da auch mit Partnerverbänden in Europa und auf der ganzen Welt connected. Der Sport wächst ja ungemein, auch was die Dopingtests und Regularien anbelangt. Es geht alles wirklich vorwärts. Es wird stark kontrolliert. Wie gesagt, aber noch nicht ganz so engmaschig wie jetzt bei uns in Deutschland. Und deshalb kann man das auch wirklich immer erwähnen. Und das mache ich auch immer an geeigneter Stelle.
Empfindest du das dann als Nachteil für dich? Denn mitunter kann es ja durchaus sein, dass in anderen Ländern dann dort, das wie gesagt nicht so engmaschig, wie du es gerade beschrieben hast, kontrolliert wird und die sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil mitunter erschleichen könnten?
Ja, das ist schwierig natürlich. Zum einen spricht vielleicht der Athlet von mir, zum anderen natürlich der überzeugte Natural Bodybuilder. Das möchte ich voranstellen. In erster Linie geht es ja um meine Gesundheit. Es geht um meinen Lebensstil. Das ist die Nummer eins. Und klar ist es dann natürlich ärgerlich, wenn bei Wettkämpfen nicht die gleichen Voraussetzungen herrschen. Vom Grundsatz her zu 90-95%, denke ich mal, können wir uns darauf verlassen, dass auch wirklich nur Natural-Bodybuilder auf den Wettkämpfen unterwegs sind. Aber man kann für niemand die Hand ins Feuer legen. Und wir haben da auch in der Vergangenheit schon Beispiel, habe ich auch schon selber erleben müssen, dass ich eine Platzierung zu weit hinten war, obwohl vor mir einer dann erst im Nachhinein des Dopings überführt wurde. Das war ärgerlich natürlich. Aber wie gesagt, man muss immer nach sich schauen. Und dass wir im Gesamten den Sport voranbringen und das ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Okay. Ich finde es tatsächlich interessant, weil mir keine andere Sportart bekannt ist, wo man unterteilt in natural oder natural und nicht natural, was ja schon impliziert, dass Leute, die normales Bodybuilding machen und dort auf der Bühne stehen, ja dann mit Sicherheit entsprechend die entsprechenden Stimulantien mit einnehmen.
Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Kann ich mir auch nicht erklären. Es ist schade, dass es natürlich so ist. Wie gesagt, aber dadurch, dass dieser Sport so großartig wächst und so weiter, ist der Zulauf auch enorm. Die Athleten, man sieht es in den Fitnessstudios, mit welchem Alter schon begonnen wird, wirklich intelligenter als früher zu trainieren, sich viel besser zu ernähren, auf den Schlaf zu achten, auf die Regeneration. Wie gesagt, und das sieht man halt wirklich ganz, ganz krass auf den Wettkämpfen, was für ein Leistungsniveau mittlerweile herrscht, was vor 5 bis 6, 7, 8 Jahren noch undenkbar war. Da hat man gesagt, das kann niemals auf natürliche Art und Weise sein. Doch sieht man sehr wohl, wie weit man tatsächlich heute im Jahr 2025 kommen kann.
Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, weil ich das immer kenne, dass früher, zumindest für mein Empfinden, Bodybuilding immer so ein bisschen belächelt wurde. Also da war immer das Bild eines Stereotypen, so ein bisschen der Typ hat nur Muskeln, aber nichts in der Birne. Und ich fand es damals schon eigentlich ziemlich ungerechtfertigt, weil wenn man sich mal überlegt, was man alles wissen muss, wie viel biochemisch man oder wie man sich biochemisch mit dem Körper auseinandersetzen muss, wir werden nachher mit Sicherheit auch nochmal auf das Thema Disziplin eingehen, da habe ich tatsächlich sehr, sehr wertvolle Tipps schon von Leuten aus dem Bodybuilding, aus dem Kraftsport bekommen, die mitunter da nicht unbedingt Professoren der Sportwissenschaft nachstehen, weil die das vielleicht nicht im großen doppelblind placebo-kontrollierten Studien nachweisen können, aber zumindest das ja im Eigenversuch machen. Das finde ich tatsächlich, oder fand ich sehr schade. Ich finde es schön, dass da ein Wandel auch stattfindet, auch in Anbetracht des Gesundheit und natürlich auch Ästhetik-Booms. Ne? Ich denke mal, das Thema Ästhetik ist wahrscheinlich, man will es ja mal nicht aussprechen und es ist ja ganz häufig auch so, dass man sagt, ich mache alles nur für die Gesundheit. Ich fand es aber mal, das war, oh Gott, das ist bestimmt auch schon 10, 15 Jahre her, als ich nochmal bei McFit angemeldet war. Da hatten die immer mal den Slogan, einfach gut aussehen. Und ich fand das so ehrlich, also jetzt gar nicht Werbung machen für McFit, weil die meisten Leute ja wahrscheinlich auch aufgrund der Ästhetik erstmal zu sagen, hey, ich will das machen für Selbstbewusstsein, für Ästhetik, ob es jetzt ist, um sich dem anderen Geschlecht gegenüber zu profilieren oder um sich selbst besser zu fühlen. Aber das ist ja ein großer Teil auch des Bodybuildings.
Absolut. Und ich sage immer, die Bodybuilder sind ja auch Vorreiter in vielen, vielen Dingen, was man heutzutage gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Ja, sagen wir mal vor 10 Jahren, wenn da im Supermarkt ein Proteinriegel irgendwo im Regal gestanden wäre, da hätte jeder mit den Augen gerollt. Und heutzutage bekommt man das überall. Eine gute Ernährung, gute Supplementierung, die ja nicht nur darauf abzielen, dass man Muskeln aufbaut, sondern dass es einem besser im Alltag geht, dass man stressresistenter wird, dass man einfach in einem gesunden Körper bis ins hohe Alter gesund und leistungsfähig sein kann. Und das ist das, was ich immer versuche weiterzugeben. Und wie du schön gesagt hast, die klassischen Bodybuilder der 80er Jahre mit den Flatterhosen, tätowiert, Goldketten und so weiter, das ist nicht das, was wir im Natural Bodybuilding verfolgen, sondern wir suchen den ehrlichen Wettkampf auch natürlich, klar, mit Gleichgesinnten, und das auf der ganzen Welt connected. Das ist das, was mich antreibt, warum ich in der Welt umherreise, weil ich viele Freunde und Gleichgesinnte da gefunden habe. Und wir halt einfach da nur versuchen, in dem Wettkampfbereich noch eine Schippe mehr draufzulegen. Und wie gesagt, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich fühle mich jetzt heute mit Ende 40 einfach fitter wie mit 20. Und das kann ich ganz, ganz ehrlich raussagen. Und wenn ich noch ein Beispiel vielleicht nennen kann. Ich war neulich meine Tochter hat das Abitur gemacht beim Abschlussball. Und als ich mich dann da so in dem Saal umgeschaut habe, da habe ich mich echt ein bisschen komisch gefühlt, weil gefühlt waren die alle 20, 30 Jahre älter, obwohl die mein Alter natürlich waren, die Leute dort. Und da war ich schon ein bisschen erschrocken. Also.
Ja, es hält dann ja auch jung, ne? Also Sport im Allgemeinen, aber natürlich gerade Muskulatur. Ich meine, darüber könnten wir einen ganzen Podcast aufnehmen, was das für Auswirkungen hat auf Herz-Kreislauf-System, auf Diabetes Typ 2, auf Hormonhaushalt, auf Depressionen und natürlich im steigenden Alter auch auf, wann werde ich irgendwann vielleicht pflegebedürftig werden. Ja, das ist ja ein ganz großes Thema auch unserer Gesellschaft, ne? Wenn ich irgendwann nicht mehr in der Lage bin, eine Kniebeuge zu machen. Ne? Wir wissen, dass ein gewisser Muskelabbau auch ab einem gewissen Alter dann auch fast nicht mehr unterbunden werden kann, unabhängig davon, wie viel man trainiert. Das ist deutlich später, als man denkt, aber irgendwann nagt der Zahn der Zeit auch an jemanden. Dann ist natürlich irgendwann essentiell zu sagen, komme ich noch aus einer Kniebeuge hoch, ne? Kann ich einen Deadlift machen? Ein Klimmzug muss vielleicht nicht mehr zwangsweise sein, aber zumindest heben. Und Beugen ist ja eine ganz essentielle Bewegung und deswegen total wichtig. Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, ihr connectet euch da in der Welt. Du nochmal eine Schippe drauflegst, da habe ich aber auch nochmal eine Frage. Ist es tatsächlich so, dass eure Bewertung dann von der Muskelmasse abhängig ist und dem Körperfettanteil? Oder geht es dann tatsächlich auch um Propositionen, um Ästhetik? Oder anders formuliert, gibt es bei euch auch zu viel Muskulatur?
Das kommt immer darauf an, weil wir ja auch verschiedene Klassen haben, verschiedene Kategorien haben. Es gibt das klassische Bodybuilding, es gibt die Athletikklasse, es gibt Men's Physikklasse und je nach Klasse gibt es unterschiedliche Kriterien. Beim klassischen Bodybuilding, na klar, Muskelmasse ist da sehr hoch angesiedelt, eine gute Muskeldefinition, aber auch natürlich symmetrisches Körperbild und der Gesamteindruck und natürlich auch die Präsentation. Das sind alles Wertungskriterien, die dann ein Gesamtergebnis mit sich bringen.
Okay. Das ist interessant. Ich glaube, die meisten denken immer, ne, je mehr Bizeps oder je mehr Brustmuskeln oder Oberschenkelmuskeln oder Latissimus, desto besser. Aber es ist ja interessant, dass so eine Kombination aus allem der Fall ist. Nun, bist du wahrscheinlich nicht mit einem Bodybuilding-Körper geboren worden, sondern wie alle anderen musstest du wahrscheinlich dafür auch trainieren. Wie oft trainierst du?
Je älter ich werde, desto weniger trainiere ich, kann ich schon mal verraten. Ich trainiere aktuell so, man kann ja 4 bis 5 Mal die Woche. So im Durchschnitt hätte ich jetzt gesagt, auf den Monat 4,5 Mal pro Woche.
Okay, und wie viele Stunden bist du dann im Gym?
Auch hier muss man ein bisschen differenzieren, welche Muskelgruppe ich trainiere. Bei den Beinen dauert es meistens ein bisschen länger. So 1 Stunde 15 bis Stunde 30 und ansonsten schaffe ich es auch schon in einer guten Stunde, die Muskelgruppen durchzutrainieren.
Okay, also wenn ich das überschlage, 5 Stunden die Woche vielleicht, 5, 6 Stunden die Woche, die man dann aktiv trainiert.
Genau.
Finde ich sehr interessant, weil ich glaube, manchmal die Leute mal denken, ich habe gar keine Zeit, um Muskelaufbautraining zu machen. Das höre ich natürlich nicht nur von Muskelaufbautraining, sondern auch wenn es ums kardiovaskuläre Training oder nicht nur Training, sondern generell Dinge geht, wo man vielleicht keine Lust hat in erster Instanz. Und ich finde das ein schönes Beispiel, dass jemand, der auf deinem Niveau ist, also auf dem absoluten Top, internationalen Top-Niveau, dass er sagt, hey, letztlich schaffe ich das auch mit 5 Stunden. Du hast aber auch gesagt, das hat ein bisschen abgenommen. Hattest du auch so eine Sturm- und Drangzeit, wo du gesagt hast, eigentlich kriegst du mich nicht mehr aus dem Fitnessstudio raus?
Habe ich schon alles mitgemacht. Klar, als man jung war, viel hilft viel. Das ist immer das Motto am Anfang. Viel trainieren, natürlich im jungen Alter regeneriert man auch etwas schneller als jetzt. Aber die Wissenschaft hat viel da mit sich gebracht, dass man heutzutage sagt, weniger ist doch manchmal mehr, zumindest mit weniger Trainingszeit während des Trainings, mit einer größeren Frequenz. Hier muss man aber auch wirklich differenzieren. Ich bin jetzt da nicht das Standardbeispiel, das heißt, 4-mal die Woche reicht, sondern ich habe das für mich herausgefunden, dass meine Intensität, meine Frequenz, mein Volumen, dass das für mich so passt natürlich auch mit meinem Beruf, mit meinem Familienleben. Ich weiß aber wohl auch, dass es Leute gibt, die 6-7-mal die Woche trainieren. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansichten auch und viele, viele Wege führen dann auch zu einem guten Ergebnis.
Ja, aber das ist schon interessant, dass die Wissenschaft, zumindest das, was ich immer aus dem Bereich Hypertrophie kenne, dann auch irgendwie inzwischen ein bisschen mehr dahin neigt zu sagen, wir brauchen gar nicht so viel. Was ich neulich auch wieder sehr kontrovers diskutiert bekommen habe, ist das Thema Trainieren bis zum Muskelversagen. Also wenn du dann trainierst, bist du jemand, der sagt, bis ich kurz vorm Erbrechen bin und ansonsten war es kein Training. Am besten noch ein Trainingspartner, der mir hilft, oder sagst du, ist für mich gar nicht so relevant?
Ja, ich versuche schon mit einer hohen Intensität zu trainieren, aber mich jetzt nicht bei jedem Training dann, sage ich mal, aus dem Leben zu schießen. Denn wie gesagt, das Wichtigste ist die Superkompensation und dann natürlich auch so schnell wie möglich wieder zu regenerieren, um den nächsten Reiz setzen zu können, und das in einer guten Dosis. Ja.
Kannst du vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen den Begriff Superkompensation erklären?
Ja gut, wenn ich einen Reiz setze, dann braucht es danach Anpassungen. Das ist dann wie so eine Kurve, die steigt natürlich erst an und fällt dann wieder ab. Und bevor sie zu tief fällt, sollte ich eigentlich den nächsten reinsetzen und das dann auf das Jahr oder auf die Trainingsphase gesehen natürlich immer versuchen, immer ein Stückchen nach oben zu bringen. Wie gesagt, setze ich den Reiz zu früh, wenn es noch ansteigt, wäre es kontraproduktiv, oder warte ich zu lange mit der nächsten Trainingseinheit, dann habe ich unter Umständen auch keine Progression. Ja, das ist ganz arg wichtig. Und wie gesagt, das ist aber auch bei jedem unterschiedlich.
Okay, deswegen splittest du wahrscheinlich ja auch.
Genau.
Okay, ich habe nämlich schon rausgehört, dass du gesagt hast, unterschiedliche Zeitintervalle bei Beintraining etc. Hast du da einen 2er-, 3er-, 4er-Split?
Aktuell trainiere ich nach einem Dreiersplit, das heißt, ich trainiere Pull, Push und Beine, weil sich das, wie gesagt, einfach mit meinem Familienleben, mit meinem Beruf, mit dem Coaching ganz gut vereinbaren lässt. Ich habe keine festen Trainingstage, ich höre da manchmal einfach auch auf den Körper. Wenn ich einen Tag länger Pause benötige, dann gebe ich mir den mittlerweile auch. Früher wäre das so nicht so einfach gewesen. Und da ich auch sehr viel mit Personal Training arbeite oder mit Athleten auch zusammen trainiere, passe ich mein Training dann meinen Athleten oder Athletinnen dann oder den Klienten auch gerne an aktuell, weil ich jetzt keine unmittelbaren Wettkampfziele habe.
Okay, ist aber auch wieder total spannend, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du in Teilen dann zum Beispiel eine Muskelgruppe auch nur in Anführungsstrichen bitte, einmal die Woche trainierst.
Ja, bisschen mehr. Also ich trainiere so alle 5 bis 6 Tage. Man kann es so ein bisschen hochrechnen. Wie gesagt, einmal trainiere ich 4-mal in der Woche, in der nächsten Woche 5-mal, je nachdem, wie es auf die Tage fällt. Also die Frequenz ist höher wie 1, aber geringer wie 2, kann man so sagen.
Okay, total spannend. Da kommt das Thema Regeneration ja dann auch ins Spiel. Also das, was du gerade so anschaulich erklärt hast, dass die Kurve nach oben steigen muss und man nicht zu wenig Reize setzen darf oder zu wenig Regenerationszeit, Entschuldigung, haben darf, aber auch nicht zu viel, damit man ein stetiges Wachstum da erlebt. Wichtig ist ja auch, gerade auch bei der Regenerationszeit für Leute, die im Januar mit Sicherheit wieder in Strömen ins Fitnessstudio rennen werden und dann überambitioniert sich verletzen, dass es total wichtig ist, wenn Muskeln adaptieren, also wenn Muskeln wachsen, dann setzen wir einen Reiz, das ist ja letztlich nichts anderes als ein Entzündungsprozess, der in der Muskulatur entsteht. Und ich erkläre mir das immer so, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ich überfordere den Muskel ein wenig bis zu einem gewissen Maß und der Körper sagt, war keine gute Idee, ne? Du hast mir den Reiz gesetzt und das war zu wenig. Oder ich hatte zu wenig Muskulatur, also baue ich einfach ein bisschen mehr auf. Ja, damit ich fürs nächste Mal für diesen Impuls wieder gewappnet bin. Und dann sage ich ihm irgendwann, okay, das ist auch nicht genug und auch nicht genug und auch nicht genug. Also letztlich ist ja Muskelwachstum nichts anderes als eine smarte Strategie des Körpers, dass er auf den Reiz von außen reagiert und deswegen stärker wird.
Genau, er wird widerstandsfähiger dadurch und dadurch muss ich die Regenerationsprozesse natürlich im Auge behalten. Ich muss Protein zuführen, ich muss genug schlafen. Schlaf ist total elementar. Auf dem guten Schlaf baut alles auf. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
Okay, zur Ernährung und Schlaf kommen wir bestimmt noch, aber ich habe noch ein, zwei Fragen auch zu deinem Training. Das ist ja unglaublich interessant, wenn man schon mal so eine Koryphäe wie dich hier hat. Jetzt hast du gesagt, aktuell ist mein Trainingsplan so, wie er jetzt gerade ist. Heißt das für dich, dass du da eine Varianz einbaust? Und wenn ja, baust du die gerade nur ein, weil das dann besser ins Familienleben passt? Oder würdest du dir auch einen Plan in einem Vakuum, wenn du sagen würdest, dein Leben würde sich jetzt nur um naturales Bodybuilding drehen?
Ja, also wenn sich mein Leben nur um Natural Bodybuilding drehen würde, würde ich von der Frequenz her etwas geringer fahren, beziehungsweise höher. Ich würde ein bisschen mehr trainieren, weil ich dann natürlich die Parameter Regeneration und Schlaf forcieren könnte und würde dann vielleicht mit einem Vierersplit liebäugeln, weil mir das auch am meisten Spaß macht.
Okay. Ich glaube, ich habe die Frage falsch formuliert. Wie oder würdest du sagen, dass du nach einer gewissen Zeit dann auch einen anderen Stimulus von Übungen brauchst oder einen anderen Split oder vielleicht auch ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter trainierst? Oder würdest du schon sagen, du kannst eigentlich immer mit diesem gleichen Prinzip mal für mal weiter trainieren? Weil es gibt ja Leute, die sagen, jetzt habe ich den Vierer-Split gemacht und irgendwie merke ich, ich komme nicht mehr voran. Ich gehe auf einen Zweier-Split runter oder ich gehe mal auf absolute Maximalkraft und mache jetzt nur mit 2, 3, 4 Wiederholungen, je nachdem, wie man das machen will. Oder sagst du, du kannst eigentlich mit dem Prinzip, das du hast, stetig weiter trainieren, ohne das großartig adaptieren zu müssen?
Ja, würde ich schon sagen. Also, wie gesagt, vom Grundsatz trainiere ich jetzt schon viele, viele Jahre so und bin damit auch sehr, sehr zufrieden und komme damit auch sehr gut immer noch voran, trotz meines mittlerweile auch fortgeschrittenen Alters. Bin ich noch nicht am Ende angekommen, ist mein Gefühl.
Ja, das ist schön. Das macht mir umso mehr ein gutes Gefühl, weil ich glaube, viele Leute, zumindest die ich immer kenne, die aus dem Kraftsportbereich kommen, die zerdenken dieses Thema total, gerade wenn sie als Anfänger da sind. Wann muss ich auf Maximalkraft umsteigen? Muss ich erst mit Kraftausdauer anfangen? Wann muss ich andere Übungen reinbringen? Wie oft muss ich gehen? Ich denke, das Erste und Allerwichtigste ist erstmal, dass es einem Spaß macht und dass man eine gewisse Konstanz auch reinbringt, die man halt auch durchziehen kann und halt nicht irgendwas, wo man dann, ja, ich gucke jetzt mal 15. Januar, wo wir das aufnehmen, nicht, dass man dann Ende Februar sagt, okay, kriege ich gar nicht mein Leben, hab's irgendwie übertrieben.
Richtig, die meisten sind einfach zu ungeduldig. Diese Sportart ist ein Marathon und kein Sprint, das kann man wirklich sagen. Und es braucht oftmals viel Schweiß, viel Ausprobieren und so weiter, bis jeder da so seinen richtigen Weg gefunden haben. Weil jeder Körper, jeder Mensch ist individuell, in Bezug auf Training, Ernährung, Regeneration, was ich da so sehe bei meinen Athleten auch. Total interessant. Also der eine isst 5000 Kalorien, der andere isst 1500 Kalorien. Also wir haben da alles. Und jeder ist das so individuell und da muss man für jeden auch wirklich den passenden Weg finden. Und da darf man wirklich nicht ungeduldig sein.
Ja, ist Wahnsinn. Dieses Thema Kalorien ist ja sowieso eine Wissenschaft für sich, verteufelt, geliebt. Unterschiedliche Meinungen gibt es da. Lass uns da gleich drauf zu sprechen kommen. Ich vergesse das nicht. Eine Sache möchte ich gerne nochmal zum Training fragen. Machst du nu nur, auch wieder hier in Anführungsstrichen, reines Krafttraining oder Muskelaufbautraining? Oder kombinierst du das Ganze auch mit Mobilitätstraining oder Ausdauertraining, also dass du auch was für einen kardiovaskulären Bereich machst?
Also Mobilitätstraining, seit einiger Zeit habe ich sehr stark integriert, weil es mir auch wirklich gesundheitlich sehr, sehr weiterhilft, dass ich einfach beweglicher bin, dass ich mit den Bandscheiben keine Probleme habe. Und was die meisten natürlich auch nicht wissen, je flexibler ein Muskel, desto mehr Potenzial für Muskelaufbau. Insbesondere, jetzt kommt der Geheimtipp für alle, jeder hat so Muskelgruppen, die nicht ganz so auf Training ansprechen gefühlt. Und das hängt dann oftmals auch da damit zusammen, dass man diese Muskelgruppen zum einen nicht so gut ansteuern kann und zum anderen, dass die vielleicht auch nicht so beweglich sind wie andere. Also da fallen mir zum Beispiel der Beinbeuger, die Hamstrings ein, bei vielen. So eine Geschichte zum Beispiel. Und deshalb achte ich da seit einiger Zeit sehr stark drauf. Und zu der zweiten Frage zum Cardiotraining. Da fehlt mir ganz ehrlich etwas die Zeit. Natürlich Ausrede, wie immer. Nein, wir im Natural Bodybuilding versuchen mit unseren regenerativen Kapazitäten etwas zu haushalten und setzen da so ein bisschen als zusätzliche Aktivität auch für die Fettverbrennung eher auf die Alltagsaktivität. Das heißt, wir machen sehr viele Schritte, zum Beispiel im Fitnessstudio auf dem Laufband oder draußen in der Natur. Wir tracken das dann auch, um da eine genaue Übersicht und Protokollierung zu haben und arbeiten lieber da damit, weil das so eine eher eine aktive Regeneration auch darstellt. Und das hat sich wirklich auch international so bewährt. Und das klassische Cardio in dem Fall setzen wir eher nicht ein.
Okay, also gibt es nicht irgendwie mal aufs Fahrrad und dann VO2 Max und gib ihm.
Nein.
Okay. Irgendwann ist ja auch genug. Und du hast ja auch gesagt, es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Bodybuilding. Es ist aber trotzdem interessant, das dann auch über den Alltag zu decken, weil ich glaube, das vergessen viele, die jetzt hier zuhören und jetzt nicht aus dem Bodybuilding kommen, dass wir die meiste Bewegung ja eigentlich im Alltag, also in diesem Zeitfenster, wo wir hoffentlich nur 16 Stunden wach sind, da sammeln können. Ja, also ich finde es immer wieder interessant, wenn man auch mal trackt, wie ergiebig so ein Spaziergang sein kann, was das auch mit dem Körper macht. Das wird oftmals maßlos unterschätzt. Und das sind ja die Kleinigkeiten, ne? Dass die Klassiker Treppe gehen, Einkäufe mal nach Hause tragen, den Müll vielleicht doch nochmal rausbringen, den Nachbarn nochmal fragen, ob man seinen Müll mit rausbringen kann, ne? Mit Freunden zum Spazierengehen treffen statt ins Kino. Also das sind ja viele Kleinigkeiten, die sich doch dann doch summieren können. Und da unterschätzt man meistens massiv, zumindest meiner Erfahrung nach, wie viel man einfach auch an Bewegung in den Alltag unterbringen kann. Im Übrigen auch zum Bereich Mobilität finde ich ganz interessant, dass du gesagt hast, dass man über die Mobilität eine bessere Ansteuerung, auch vielleicht neuronale Ansteuerung der Muskulatur hinbekommt und dann vielleicht auch ein besseres Gefühl hat, wo der Pump dann vielleicht hingeht. Es ist aber auch andersherum, dass wenn wir oder wenn wir mehr Muskulatur haben, tendenziell auch beweglicher sind. Das finde ich oder fand ich ganz interessant, als ich das damals rausgefunden habe. Und das ist auch entgegen dieses Klischees, dieser unbewegliche Bodybuilder, der da irgendwie durchgeht. Wenn er seinen Fokus da nicht drauf setzt, mitunter ja. Aber starke Muskulatur kann tatsächlich dann auch oder kann tatsächlich dann auch sehr, sehr gut gedehnt werden. Also das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Wenn das Nervensystem sich sicher fühlt in einer Muskelgruppe, dann gibt es da gerne auch Flexibilität frei, ne? Weil in einem narkotisierten Zustand könnten wir alle einen Spagat. Das geht also immer nur darum, ob das Gehirn sagt, ich gebe dir den Bewegungsradius frei. Und das macht es natürlich mehr, wenn es sich sicher fühlt. Und Muskulatur ist eine Sicherheitskomponente für das Gehirn. Also sehr, sehr spannend, dass es da Wechselwirkungen gibt. Lass uns mal vom Training zum Bereich Ernährung kommen. Wahrscheinlich trackst du deine Mahlzeiten, gehe ich mal von aus.
Nicht wirklich. Auch hier habe ich so ein bisschen meinen Weg gefunden. Natürlich muss man so grob wissen, wie viel Kalorien, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett und wie viel Protein ich zu mir nehme. Aber hier habe ich im Laufe der vielen, vielen Jahre so mein System gefunden und messe eigentlich nur noch wenige Dinge und komme damit mittlerweile sehr, sehr gut klar.
Weil du aber wahrscheinlich auch aus der Vergangenheit weißt, was gut für dich ist und dann ein gutes Körpergefühl entwickelt hast, wie viele Makronährstoffe hast du denn da?
Genau, also meinst du jetzt von den Kalorien her insgesamt am Tag oder?
Achso, ja, genau, Entschuldigung, ich habe das gerade missverständlich formuliert. Genau, weißt du ungefähr, was für eine Kalorienmenge du an den Tagen zu dir nimmst, ja?
Bisschen abhängig natürlich davon, welches Ziel verfolge ich gerade, befinde ich mich im Erhalt, im Aufbau oder bereite ich mich auf einen Wettkampf vor. Aber so jetzt gerade heute aktuell versuche ich ein bisschen Muskeln aufzubauen derzeit, bin so bei 3.500 Kalorien über den Tag, muss da aber wahrscheinlich schon in Kürze wieder eine Schippe drauflegen. Ich habe einen sehr, sehr guten Stoffwechsel, komme damit sehr gut klar und auch so in Diätphasen komme ich so mit 3.000 Kalorien schon sehr, sehr weit, um da wirklich auch gut Körperfett dann abzuwerfen.
Das ist interessant. Zur Einordnung, wie groß bist du und was wiegst du ungefähr?
Also ich bin 1,84 und mein Wettkampfgewicht, also mein allertiefstes Wettkampfgewicht 2021 beim Olympia, das waren 81 Kilo. Und ansonsten kann es schon mal sein, aktuell 92, 93 Kilo und Höchststand waren 105.
Okay.
So in dem Bereich bewegt sich das, aber so meine Form, mit der ich mich wohlfühle, mit der ich sehr gut performen kann beim Training, das ist so wie jetzt, so um die 90, 92, 93 Kilo.
Okay, das ist interessant. Ich selbst habe auch mal getrackt, was ich so esse, und ich liege tatsächlich auch ungefähr bei 3.500 Kalorien. Ich habe einen sehr guten Stoffwechsel und bin mitunter jetzt nicht irgendwie zwischendurch bei 100 Kilo. Habe aber tatsächlich viel Bewegung dann irgendwie auch im Alltag mit implementiert und habe wahrscheinlich auch einfach Glück, einen guten Stoffwechsel zu haben. Glück oder Pech, je nachdem, wie man es definiert, das ist, glaube ich, immer eine Ansichtsfrage. Wenn wir vom Bereich Ernährung sprechen, hast du da eine Art Timing, wann du isst? Also bist du zum Beispiel jemand, der sagt, ich muss direkt nach dem Sport essen, diese anabole Phase mit ausnutzen, oder ist das für dich gar nicht so relevant?
Ja, ich versuche schon, wie gesagt, da ich dann in Höchstphasen im Aufbau dann schon auch über 5000 Kalorien liege, muss ich von
Wow.
der Frequenz her natürlich schon ein bisschen Gas geben und ich esse auch gern häufiger über den Tag, weil ich es einfach auch besser verdaue, weil es gut in meinen Tagesablauf passt, weil ich oftmals auch sehr, sehr lange Tage habe und deshalb fahre ich da so mit 5 bis 6 Mahlzeiten über den Tag ganz gut und ein wichtiges Fenster finde ich schon sehr auch ums Training herum, das heißt vor dem Training und nach dem Training. Das muss jetzt nicht, wie es früher gesagt wurde, im Studio muss ich noch den Proteinshake oder was auch immer trinken. Also davon kann man Abstand nehmen. Aber wenn sich das in einem Zeitfenster von 3 bis 4 Stunden bewegt, dann ist das völlig in Ordnung. Und das passe ich dann halt auch an meinen Alltag, an meinen Beruf und an alles an.
Bei 5000 Kalorien denken viele wahrscheinlich, wow, wie kriege ich die rein? Das hat ja wahrscheinlich dann auch was zu tun, wie leicht die verdaulich sind. Ich kenne das immer von Reportagen von beispielsweise Leuten, die bei der Tour de France fahren. Die müssen ja teilweise absurde Kalorienmengen aufnehmen, was die nur über Flüssignahrung hinbekommen. Und dann beispielsweise dann auch ganz explizit darauf achten, dass die Nahrung leicht verdaulich ist, über einen Dünndarm teilweise aufgenommen wird und vor allen Dingen sehr ballaststoffarm ist, weil ich denke mal, ist ja offenkundig, du wirst die 5000 Kalorien dann nicht über Erbsenbohnen und Linsen aufnehmen. Das wird wahrscheinlich für jeden Verdauungstrakt eine ziemliche Herausforderung sein. Achtest du dann auch schon drauf, gerade bei so großen Mengen, dass das bekömmlich für dich ist?
Ja, auch hier habe ich einfach Erfahrungen gesammelt, habe das im Laufe der Jahre auf mich angepasst und ich setze zu 99% unverarbeitete Lebensmittel ein, das mal vorneweg.
Cool.
Und als Hauptkohlenhydratquelle hat sich bei vielen Athleten auch einfach Reis bewährt. Ich esse unglaublich gern Reis, das ist fast meine ausschließliche Kohlenhydratquelle. Einmal am Tag gibt es noch Haferflocken und ansonsten Gemüse, etwas Obst, 2 Portionen Obst am Tag ums Training herum setze ich da noch ein. Und wie gesagt, ich kann auch sehr, sehr große Nahrungsmengen essen, habe da überhaupt gar kein Problem. Auch mit viel Gemüse komme ich sehr, sehr gut klar. Und wie gesagt, das hat sich im Laufe der Jahre einfach so bewährt und deshalb setze ich da einfach drauf, was funktioniert und was mir auch schmeckt.
Okay. Eine große oder zwei eigentlich streng genommen, aber Makronährstoffquelle fehlt natürlich. Die wichtigste, wenn es um das Thema Muskulatur geht, natürlich spreche ich von dem Thema neben den Carbs Eiweiße oder Proteine. Hast du da bevorzugte Quellen? Bist du eher auf tierischer Basis, auf pflanzlicher Basis? Supplementierst du dann gerne mit Aminosäuren oder mit Eiweißshakes? Wie sieht das bei dir aus?
Ich kombiniere das gerne über den Tag. Ich bin ein Freund davon, ausgewogen auch zu essen. Und natürlich ums Training rum versuche ich ganz leicht verdauliche Lebensmittel und auch Proteine einzusetzen. Da bietet sich einfach dann auch ein Whey-Protein an. Das kann man mit Reis, Reispudding oder klassisch als Shake zu sich nehmen. Das ist einfach super, weil das wirklich total schnell verdaut wird, mich beim Training auch nicht belastet. Und ansonsten setze ich gerne Eier ein, wieder eine fettreichere Variante, rotes Fleisch, Geflügelfleisch, Fisch esse ich sehr gerne, aber dann auch mal was Pflanzliches oder eine Portion Magerquark oder Skyr, Körniger Frischkäse. Da bin ich relativ flexibel aktuell und wie gesagt, versuche einfach über den Tag 3, 4, 5 verschiedene Proteinquellen reinzubekommen. Also nicht immer das Gleiche zu essen über den Tag
Das gefällt mir
und zu
besonders gut.
rotieren.
Aus Gesundheitsperspektive, weil wir wissen tatsächlich, dieses Thema Mikrobiom, das interessiert die Forschung jetzt inzwischen seit mindestens 15 Jahren. Das wird ja auch immer größer. Es gibt, glaube ich, aber wenig Felder, wo so viel Quatsch wie in diesem Bereich verbreitet wird. Aber gerade das Thema Ballaststoffe ist natürlich wichtig und ganz, ganz wichtig, das Thema Varianz auch in der Ernährung. Das kann man nicht mit irgendwelchen Probiotikern und Co. adaptieren, sondern geht es tatsächlich darum, dann auch verschiedene Quellen zu essen, damit das entsprechende diverse Mikrobiom dann auch aufgestellt wird. Von daher finde ich das eine interessante Herangehensweise, weil ich genauso weiß, dass Leute aus dem Kraftbereich oder aus dem Bodybuilding-Bereich manchmal dann auch sagen, nur Reis, nur Magerquark, vielleicht noch mal ein bisschen Hähnchen. Wenn es mal hart auf hart kommt, gibt es noch mal ein kleines Stück Brokkoli und das war's dann aber auch. Und das ist, glaube ich, neben dem, sagen wir, vielleicht eigenen Gelüsten, die man sonst hat und vielleicht der Langeweile, die dann im Essen aufkommt, dann auch vielleicht nicht auf ganzheitlicher, gesundheitlicher Basis dann die smarteste Idee. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Das versuche ich auch im Coaching immer weiterzugeben, dass man einfach, ich arbeite so gern mit Bausteinen, habe so meine Bausteine, 3, 4, 5 verschiedene Frühstücksvariationen, heute das, morgen das, übermorgen das. Und das versuche ich gerne auch so weiterzugeben, weil das ist ja das, was man dann auch nachhaltig umsetzen kann. Es muss auch unterwegs funktionieren, auf Reisen, im Hotel. Und wie gesagt, wenn man da so seinen Weg gefunden hat, dann ist das Thema Ernährung gar nicht mehr so schwierig, wie es alle manchmal halt so sehen.
Ja, das ist schön zu wissen. Es gibt immer die drei großen, das kenne ich zumindest noch von früher so aus dem Bodybuilding, die drei großen Bausteine: Train, Eat, Sleep, Repeat. Das kenne ich immer, das war früher so ein bisschen die Faustformel. So richtig viel hat sich daran nicht geändert, weil es einfach irgendwo Grundwahrheiten sind, zumindest so wie es mir bewusst ist. Über das Training haben wir gesprochen, die Ernährung auch, die Regeneration und der Schlaf. Da hast du ja vorhin auch gesagt, das ist was Essentielles. Hast du dann eine bestimmte Schlafhygiene? Priorisierst du deinen Schlaf?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das noch die größte Schraube bei mir, die ich drehen könnte. Aber hier muss ich ganz klar sagen, ich bin aktuell nicht die Priorität Nummer 1, also nicht meine Wettkämpfe, mein Vorankommen, sondern Beruf, meine Coaching-Tätigkeit und die Familie natürlich. Und deshalb ist bei mir die Speiche, also an meinem großen Rad, der Schlaf so ein bisschen was, was noch ausbaufähig ist. Da schlafe ich unter der Woche theoretisch zu wenig. Am Wochenende passt es, aber solange ich beim Training eine Progression habe, solange ich mich gut fühle, solange ich gesund bin und wirklich Leistung bringen kann, ist es in Ordnung, wohl wissend, dass hier wahrscheinlich noch eine Menge Potenzial wäre.
Schöne und ehrliche Antwort. Nobody's perfect, sagt man ja auch immer. Ja. Natürlich ist der Schlaf aber eine ganz wichtige Komponente, weil im Schlaf wahrscheinlich die größten Regenerationsmechanismen in diesen Tiefschlafphasen und REM-Sleep-Phasen dann auch stattfinden. Wir sagen bei uns im Coaching immer unseren Teilnehmerinnen, Schlaf ist nicht verhandelbar. Ja, also wenn man dann sagt, hey, überambitioniert, jetzt gehe ich mit ganz großen Zielen an den Start, stehe um 5 Uhr morgens auf, obwohl ich dann doch irgendwie bis um 23 Uhr, 24 Uhr Netflix geguckt habe. Ne? Nochmals, niemand ist perfekt, aber das ist immer eine Stellschraube, die ich als unglaublich wichtig erachte. Und wir wissen ja auch, was Kognition draus macht, was das für Einflüsse auf Herz-Kreislauf, Diabetes hat und wahrscheinlich natürlich auch auf Regeneration. Vielleicht bist du aber auch jemand, der das einfach sehr gut kompensieren kann in dem Bereich, ja, durch die anderen Faktoren, die bei dir wahrscheinlich sehr optimiert sind.
Ja, das denke ich mir auch. Wie gesagt, im Coaching, meine erste Frage, wenn jemand neu bei mir anfängt, ist die Frage nach dem Schlaf, weil perfekter Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Das ist auch genau mein Spruch. Berufsbedingt war ich in den Jahren, jetzt einige Jahre zurückliegend, sehr, sehr viel unterwegs, habe extrem wenig Schlaf gehabt, habe trotzdem trainiert, habe trotzdem Wettkämpfe erfolgreich bestritten und deshalb denke ich, komme ich aktuell auch, sagen wir mal, mit 6, 6,5 Stunden Schlaf unter der Woche aus. Muss aber auch dazu sagen, es ist zwar von der Quantität vielleicht etwas weniger, aber die Schlafqualität bei mir ist extrem hoch aktuell und ich denke, davon werde ich profitieren.
In jedem Fall. Nur du sagst ja selber schon, es kommt nicht unbedingt auf die Zeit an, von der man ins Bett geht und wann man aufsteht, sondern wie ist die Regeneration? Wie fährt meine Herzratenvariabilität hoch? Wie geht mein Ruhepuls runter? In was für Schlafphasen komme ich? Wie schnell komme ich da rein? Ne, also die Schlaflatenz. Und tatsächlich sind ja Dinge wie Ernährung, Training, ne, einen freien Geist zu haben, ganz, ganz essentiell auch für einen guten Schlaf. Also wir kreieren den guten Schlaf ja letztlich beim Aufstehen schon für den für die darauffolgende Nacht. Von daher machst du da ja wahrscheinlich schon relativ viel, um das dann positiv zu beeinflussen. Ja? Das sehen Leute manchmal nicht, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass, wenn man in einem Bereich Gutes tut, sich das positiv auf alles auswirkt. Ja, also trainiere ich, kann ich meinen Stoffwechsel ankurbeln, kann mir vielleicht sogar ein paar mehr Sünden leisten, bin aber vielleicht sogar dann motivierter, mich gut zu ernähren, bin dann abends müder, schlafe vielleicht schneller ein und das alles vielleicht nur, weil ich gesagt habe, hey, ich bewege mich mal ein bisschen mehr. Ne? Das muss ja nicht gleich dann im naturalen Bodybuilding sein, sondern irgendwo muss man ja erstmal anfangen. Ja. Mich interessiert aber tatsächlich auch, wie so ein Wettkampf aussieht. Also wie sieht bei dir die Wettkampfvorbereitung aus? Ich habe jetzt schon vorhin von dir gehört, wenn du je nach Form variierst zwischen 81 Kilo und 105 waren es ja, glaube ich, dann wirst du ja recht typisch auch in so Aufbauphasen sein. Also ich beschreibe es vielleicht mal als Massephase und du wirst dich dann so ein bisschen runterhungern. Wann geht das so los, dass man vor den Wettkämpfen sagt, okay, jetzt muss ich anfangen, dass ich von meinem hohen Gewicht so langsam runterkomme auf ein Gewicht, was dann für den Wettkampf essentiell ist?
Ja, auch hier hat sich das im Laufe der Jahre etwas geändert. Früher war der Klassiker so 3 Monate Wettkampfdiät. Mittlerweile ist man davon weggekommen. Man möchte schon im Vorfeld eine gute Voraussetzung haben, um in so eine Wettkampfvorbereitung überhaupt erstmal zu starten. Mhm. Das heißt, der Körperfettgehalt sollte gar nicht mehr so extrem hoch sein, dass man nicht in ein tiefes Loch fällt. Auch da wir keine leistungssteigende Substanzen oder Hormone zu uns führen können, wie Testosteron, muss man da als Naturalsportler sehr, sehr vorsichtig sein. Und deshalb ist der Klassiker so eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung. 6 bis 9 Monate vor dem Wettkampf geht's los. Und dann versuchen wir es da, wenn wir es professionell machen, mit Diätpausen, mit Refeeds, mit Diet Breaks sozusagen, um dem Körper so sukzessive an dieses Endstadium vor dem Wettkampf dann ranzuführen. Und auch hier habe ich persönlich ein sehr gutes System für mich gefunden, dass ich das dann auch mit Familienurlauben und so weiter verbinden kann. Und wie gesagt, deshalb hat sich das bei mir bewährt, dass ich so 6 bis 9 Monate je nach Ausgangsbasis vorher dann anfange, mich vorzubereiten.
Wow, was für ein langer Zeithorizont. Das ist ja echt Wahnsinn, wie viel Disziplin man dann auch aufbringen muss. Nimm uns aber vielleicht nochmal mit so in die letzten Tage vor so einem Wettkampf. Da wird ja wahrscheinlich nochmal alles rausgeholt und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich kenne das so aus dem Bodybuilding, dass die Leute dann nochmal versuchen zu entwässern, also dann tatsächlich nochmal die Optik so zu optimieren, dass das nahezu so aussieht, als ob man gar kein Körperfett mehr hätte, weil ja wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube die Wasserreserven dann einfach auch nochmal die Haut, die Elastizität der Haut beeinflusst. Wie sieht so der Tag von Mirko aus, 1-2 Tage vorm Wettkampf?
Ja, zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, die letzten Tage vor dem Wettkampf, dieses Entwässern, eigentlich ist es kein Entwässern, sondern ein Umwässern. Das heißt, der Bodybuilder versucht ja letztendlich nur, das Wasser unter der Haut, das Subkutane, in die Zellen zu bekommen mit Kohlenhydraten, ja, dass es diesen plastischen Look gibt, ja, dass das die Haut wie Pergamentpapier durchsichtig und die Muskeln prall gefüllt natürlich mit Flüssigkeit und Kohlenhydraten. Ja. Jedes Gramm Kohlenhydrate bindet Wasser. Und da ist so die Theorie, dass man da halt versucht, da das Letzte noch rauszuholen. Meine persönliche Meinung ist hier aber etwas anders. So arbeite ich mit mir und auch mit allen meinen Athleten. Ich möchte eine extrem gute Form schon weit vor dem Wettkampf haben. Und wenn ich dann beim Training weit im Vorfeld gut aussehe, dann muss ich da keine großen Experimente mehr in der Woche vor dem Wettkampf machen, weil das ist eine große Tortur und Strapaze für den Körper, wenn man das macht. Und in vielen Fällen funktioniert es dann halt auch gar nicht, dass die Leute dann an Tag X beim Wettkampf schlechter aussehen wie 2 Wochen vorher im Training. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich in der letzten Woche, in den letzten 2 Wochen vor dem Wettkampf, kein extrem intensives Training mehr. Wir wollen eine freie Muskulatur haben. Wir wollen keine Mikroverletzungen mehr haben. Wir wollen voll regeneriert sein. Und natürlich, wie gesagt, klar, muss man wieder herausfinden, brauche ich viele Kohlenhydrate, um dann diesen guten Look zu haben? Oder wie ist das so die individuelle Vorgehensweise?
Okay, sehr, sehr spannend. Finde es auch gut aus gesundheitlicher Perspektive, weil dieses kurz vor der Dehydration sein ist für den Wettkampf dann vielleicht, oder wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch nicht von Vorteilen, aber gesundheitlich positiv mit Sicherheit nicht. Ein großes Feld habe ich noch, was ich mit dir gerne besprechen wollen würde. Das klingt ja jetzt alles rational total gut, aber das erfordert ja eine unglaubliche Disziplin. Also seinen Körper so zu erkunden, so regelmäßig dann ins Fitnessstudio zu gehen, seine Ernährung anzupassen, dann gerade auch 6 bis 9 Monate vor der Wettkampfphase schon sich mental auf dieses Thema darauf vorzubereiten. Bist du da mit so einer Disziplin geboren worden oder hast du dir das quasi auch antrainiert?
Ich habe mir das tatsächlich im Laufe der Jahre antrainiert, denn so bin ich überhaupt gar nicht geboren worden. Im Gegenteil, ich war als Teenager sehr stark übergewichtig, bin da auch gehänselt worden bis ins Berufsleben hinein und das hat mich schon ziemlich mitgenommen damals. Ich habe damals schon versucht, immer meine Diät zu machen. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, von meinem ersten Taschengeld und von Nebenjobs und so weiter, habe da schon die ersten Versuche gestartet, bin da aber irgendwie nicht weitergekommen und habe dann erst im Laufe der Jahre so da meinen Weg gefunden, bis einschließlich heute, sodass das für mich heute letztendlich gar keine Disziplin mehr abverlangt, sondern das ist mein Leben, das ist mein Lebensstil, das gehört einfach da dazu und auch mein Umfeld spielt da ganz, ganz toll mit und unterstützt es oder hat es die ganzen Jahre unterstützt und wie gesagt, das ist von meiner Seite aus gar nicht mehr so extrem, wie es nach außen hin halt natürlich viele sehen.
Das kann ich tatsächlich 1:1 so unterschreiben. Ich finde es immer interessant, wenn man Dinge irgendwann zu einer Routine macht und dann gar nicht mehr drüber nachdenken muss, ist es für mich anstrengend oder nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Zähneputzen. Da wird ja auch niemand sagen, oh, ich überlege, ob ich heute Abend Zähne putze. Klar putze ich abends Zähne, ne? Das ist, damit meine Zähne nicht ausfallen. Und genauso gehst du dann zum Sport, so interpretiere ich das und sagst, na klar, mache ich das, ne? Weil ich bin Natural Bodybuilder. Das ist irgendwo auch meine Identität, die mit Identität stiftend ist. Und das wird einfach gemacht, als ob es ein verbindlicher Termin ist. Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall natürlich, Disziplin ist schon sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn dieser Wettkampfgedanke halt da dabei ist. Also da kann ich immer so ein bisschen meine Frau zitieren. Mein letzter Wettkampf war 2021. Das war ein sehr, sehr großer Wettkampf. Der war auch sehr erfolgreich. Und deshalb habe ich danach dann gesagt, jetzt möchte ich wieder was zurückgeben im Bereich Coaching für meine Familie und so weiter. Wir haben auch viele schöne Urlaube gemacht, natürlich auch während den Wettkampfphasen. Aber meine Frau hat dann immer gesagt, wenn wir jetzt mal unterwegs waren und so weiter, dann hat sie gesagt, naja, das hättest du jetzt nicht gegessen, wenn du dich jetzt unmittelbar auf den Wettkampf vorbereiten würdest und so. Das kommt dann schon immer mal wieder. Das ist aber dann halt die Disziplin, wo dann sagt, hey, ich habe dann und dann den Wettkampf und deshalb muss ich so und so halt in gewissen Situationen damit umgehen. Aber das ist jetzt nicht negativ oder so.
Ist ja auch gedanklich ganz schön zu sagen, ich kann aber auch anders mal. Es ist ja was Freiwilliges, wofür du dich entschieden hast. Du könntest ja theoretisch morgen sagen, habe ich keine Lust mehr drauf, ich lasse meinen Ernährungsplan sausen. Ich vermute aber mal, dass du einfach auch merkst, dass es dir gut geht. Und so wie du es vorhin beschrieben hast, dass du gesagt hast, gefühlt sind alle deine Altersklasse um dich herum 10, 20 Jahre älter. Das macht ja auch was mit einem.
Definitiv. Wie gesagt, das ist mein Lebensstil zu 80-85%. Da fühle ich mich rundum wohl. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dann auch mal bei einem guten Essen meine Pizza oder so mitzunehmen, dann ist das völlig in Ordnung. Wohl wissend, wenn die Ziele wieder ein bisschen engmaschiger werden, dass man darauf dann in dem Fall dann einfach wieder verzichtet.
Okay, also gerade wenn du jetzt nicht in einer aktiven Wettkampfvorbereitung bist, dann ist auch mal ein Stück Pizza, ein Stück Schokolade und dann lässt auch mal 5 gerade sein.
Das kann schon durchaus mal vorkommen, ja.
Okay, wahrscheinlich nicht so häufig.
Nein, nicht so häufig, auch nicht so wirklich geplant. Aber wie gesagt, wenn dann mal ein Familienfest oder an Weihnachten was Gutes auf dem Tisch steht, da packe ich dann nicht meine Glasschüssel aus und esse dann meinen Reis oder so. Das, wie gesagt, das finde ich unglaublich wichtig auch, dass man das Familienleben, das Sozialleben, dass man das alles miteinander vereinbaren kann.
Und du bist ja das lebende Beispiel, dass das funktioniert.
Wie gesagt, das funktioniert sehr gut, aber wenn die Ziele halt dann höher sind, wie es dann in den vergangenen Jahren schon viele, viele Jahre mal der Fall war, dann muss man da halt, wie gesagt, ein bisschen zurückstecken.
Das ist das Leben, ne? Das ist immer eine Art von Ausbalancieren, was man will. Es gibt ja immer, oder meistens ja nichts Geradliniges, dass man sagt, nur Familie oder nur meine Leidenschaft oder nur mein Beruf. Irgendwo ist es ja immer ein Austangieren von einem. Mirko, vielen lieben Dank. Eine letzte Frage muss ich dich noch stellen, die mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich gemeint ist. Ist bei dir am Montag auch der weltweit anerkannte offizielle Brustbizeps-Tag?
Nein, dadurch, dass ich, wie gesagt, keine festen Trainingstage habe und das System immer so ein bisschen rolliert auch, weil ich da mich ja auch an meinen Klienten und Athleten und so weiter orientiere, ist das bei mir nicht der Fall.
Okay, war auch nicht ganz ernst gemeint. Mirko, vielen lieben Dank für die aufschlussreichen Informationen zum Thema Training, Ernährung, Wettkampf und Disziplin. Ich freue mich und wünsche dir auf jeden Fall für die nächsten Wettkämpfe ganz, ganz viel Glück und natürlich auch in deiner Coaching-Tätigkeit. Hab vielen lieben Dank, Mirko.
Ganz, ganz herzlichen Dank. War super. Hat mich sehr gefreut.
Wenn ihr mehr über Mirko Burger erfahren wollt, dann könnt ihr ihn gerne bei Instagram finden und zwar unter instagram.com/mirkoburger. Auch natürlich wieder mit C geschrieben oder unter mirkoburger-coaching.de. Wir werden euch das Ganze auch nochmal in den Shownotes und unten bei YouTube in der Beschreibung verlinken. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.